Einen wunderschönen guten Morgen. Schön hier sein zu dürfen. Schön euch mit hineinnehmen zu dürfen. Ich möchte euch kurz einladen, einfach mal die Augen kurz zu schließen. Stellt euch vor, ein wunderschöner Sandstrand, an dem ein Meer angrenzt, soweit das Auge reicht. Im Gegensatz zu hier ein schöner sonniger Tag, nicht zu heiß. Angenehm strahlt die Sonne mit ihren Sonnenstrahlen auf euer Gesicht hinab. Ihr öffnet den Liegestuhl, legt euch hinein und hört im Hintergrund Kindergelächter und das Surfen von einigen Menschen auf den Wellen, einfach nur ein Ort des Friedens. Du spürst eine sanfte Brise auf deiner Haut, ein wenig Salzluft, die feine Tröpfchen auf dein Gesicht bringen und dich erfrischen. Du atmest tief ein und wieder aus und ein und aus. Nun kommen wir wieder leicht zurück. Wir dürfen wieder die Augen öffnen. Solche Momente, wo wir zur Ruhe kommen, sind das, wonach wir uns sehen. Auch in der Bibel kommt es immer wieder vor, dass Menschen sich nach Gott sehnen, dass sie die Stille suchen. Und nicht umsonst heißt unsere Zeit mit Gott oft stille Zeit. So lesen wir in Psalm 62, der übrigens überschrieben ist mit Stille zu Gott. Es ist ein Lied, ein Refrain, und der Refrain heißt: Nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meine Stärke, meine Zuflucht ist Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Und dieses Thema kommt immer wieder in verschiedensten Liedern, auch die wir singen, vor. In dem Lied "Vater, ich komme jetzt zu dir", als ein Kind, glaube ich, in deine Arme steht: Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause, Vater, bei dir berge ich mich, Vater, bei dir finde ich Ruhe, oh mein Vater, ich liebe dich. Im Gegensatz zu unserer Sehnsucht nach Frieden, nach Ruhe, diesen Momenten, sieht unser Leben eigentlich meist ganz anders aus. Morgens klingelt der Wecker, wir drücken vielleicht noch verschlafen den Snooze-Button, sagen zu uns noch 5 Minuten, nach einer halben Stunde stehen wir senkrecht im Bett, eilen zur Kaffeemaschine, packen noch hektisch unser Lunchpaket und eilen zur Tür raus. Vielleicht kriegen wir noch gerade so den Bus, ein kurzes Aufatmen, bis der Arbeitsalltag dann beginnt, und kaum kommt man zurückstehen. Kinder vor einem, vielleicht muss man noch Rechnungen bezahlen, wie die Stromrechnung, Kochen muss noch getan werden für den Tag, und am Ende fällt man meistens todmüde ins Bett. Wir Menschen sehen uns dann nach Ruhe, und kein Wunder, dass Gott auch den Ruhetag, den Sabbat, geschaffen hat, obwohl der sich auch meistens sehr stürmisch antut. Aber eine Ermutigung, ihr seid dabei nicht alleine, das geht auch ganz großen biblischen Charakteren so, zum Beispiel Elia. Und wenn Elia, einer der größten Propheten, Probleme hatte, zur Ruhe zu kommen, müssen wir uns jetzt nicht um, dass wir und unsere Problematik, dass wir da alleine sind. in 1. Könige um das Kapitel 19, da möchte ich jetzt nicht so tief einsteigen und es komplett lesen, weil einfach das sehr lange ist. Aber es sind da sehr, sehr wichtige Punkte drin, die eigentlich diese Thematik der Ruhe finden, dass es uns schwerfällt, mit aufgenommen wird. Elia lebt in einer Zeit, wo sehr viele Menschen andere Götter anbeten und er kommt in einen sehr großen Konflikt mit ungefähr 900 Priestern, die eine Challenge haben, welcher Gott ist großartig, und in einer Challenge zeigt er auch ganz klar, Gott ist größer, und dann lesen wir davon, dass er dann die Propheten umgebracht hat. 900 gegen einen ist ein bisschen viel. Man merkt halt, er hat ziemlich viel da erledigen müssen. Ich weiß nicht, wie er das geschaffen hat, aber dort hat er Wunder Gottes definitiv erlebt. Und als er das erlebt hat, hat Isabel ihm Boten zugeschickt und gesagt, hey, weißt du, ich werde dich umbringen, das, was du gemacht hast, das geht gar nicht, so wie du zu deinem Gott stehst, wir beten andere Götter an, du musst um dein Leben fürchten. Und obwohl er so viel erlebt hat, aber weil er so viel erlebt hat, bricht er zusammen, flieht in die Wüste und will eigentlich nur noch sterben. Dort wird er erstmal von einem Engel ernährt mit Brot und Wasser, legt sich nochmal schlafen und soll dann losgeschickt werden, um Gott zu begegnen. Auf einen Berg soll er dann Gott begegnen, und ja, der Herr sprach zu ihm, geh heraus aus der Höhle und auch hin auf den Berg vor den Herrn, und sieh, ich werde an dir vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Winde. Nach dem Winde kam aber ein Erdbeben, aber der Herr war auch nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle, und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Und der Prophet sagte, ich habe für dich geeifert. Ich habe die Altäre zerbrochen und die Propheten mit dem Schwert getötet. Ich bin alleine. Ich bin alleine übrig geblieben. Und Gott sagt, und erinnert ihn daran, und ich will übrig lassen 7000 in Israel. Alle Knie, die sich nicht vor ihm gebeugt haben, haben vor dem Baal, und jeden Mund, der sich nicht geküsst hat, diese Statuen. Und zu denen sollst du hingehen. Du sollst wieder zurückgehen in den Alltag. Aber du bist nicht alleine. Einerseits bin ich mit dir, andererseits gibt es ganz viele Menschen, die da auch mit dir sind. Und auch in dem Psalm 62 spricht David von einem Horden von Menschen, die gegen ihn aufziehen und sagen, wie ein Sturm treten sie gegen mich auf und wollen mich töten. Der Unterschied zwischen dem einen Charakter Elia und David in diesem Moment ist, auf wen setzt gerade diese Person sein Vertrauen? Elia glaubt, alleine zu sein, dass er alle Lasten tragen muss. In einem Sturm, wo viele Feinde gegen ihn stehen, sagt er, ich bin alleine übrig geblieben, ich kann nicht mehr, lass mich gehen, nimm meine Seele zu dir. David hingegen sagt, werde still, auch in dir in meiner Seele, denn auch in dem Sturm ist meine Rettung und Hoffnung bei ihm. Und das, was immer wieder begegnet ist, man findet zur Ruhe, weil sein Vertrauen auf Gott ruht. David findet zur Ruhe, weil sein Vertrauen auf Gott ruht. Und nachdem Elia gesagt wird, hey, du bist nicht allein, einerseits habe ich das noch in der Hand? Andererseits gibt es ganz viele Leute, die nicht allein sind, gibt es ihm wiederum eine neue Hoffnung, auch weiterzugehen. Er wird wieder daran erinnert, in der Stille, dass es nicht auf ihn ruht, sondern dass es auf Gott ruht und dass er in diesem Sinne zur Ruhe kommen kann. Und dieser Kontrast kommt vor allem in einem Hurrikan sehr stark zur Sicht. Zum Beispiel in der Sturmstärke 5. Und wenn ein Hurrikan Bäume entwurzelt, Autos durch die Lüfte bläst, Dachziegel abdeckt, er hinterlässt einen Sturm der Verwüstung, einen Pfad, wo man denkt, oh mein Gott, wer muss das denn alles wieder aufbauen? Aber im Auge jedes Sturms ist es windstill, ist es friedlich, kein Sausen ist zu hören, Ruhe und Frieden. Es ist so krass der Kontrast zwischen dem Auge des Sturms und den Ausläufern des Sturms. Und wer kennt nicht solche Menschen, die auch einen Sturm der Verwüstung hinter sich herziehen, wo man sagt, die einfach nur Chaos hinterlassen und auch eine Spur der Verwüstung, sei es Kinder, Teenager oder Babys, aber selbst die sind süß, wenn sie ruhen und schlafen. Jeder Mensch hat stürmische Zeiten. Ganz ehrlich, es wäre auch langweilig ohne die. Und es gibt ganz viele Menschen, die ja dafür kämpfen, diese Orte der Ruhe zu schaffen. Ich habe von einer Mutter gehört, die ihren Kindern beigebracht hat, sie verschwindet 5 Minuten unter der Decke und nimmt Zeit für Gott. In der Zeit darf sie nicht gestört werden. Andere fliehen auf das sogenannte stille Örtchen, um dort ein wenig Ruhe zu finden. Und ja, es ist total fast, manche fliehen in eine Badewanne mit einem schönen Buch und manche machen sich auch noch Kerzen an. Und wem das zu unmännlich ist, man kann auch in die Sauna gehen, da findet man auch Ruhe. Aber wie in allen Momenten, suchen wir Orte des Friedens. Und wir müssen echt dafür kämpfen. Wir müssen diese Momente vorbereiten und freikämpfen, damit wir zum Beispiel mal in Urlaub gehen können. Deswegen bereitet man den vor. Und ganz faszinierend ist, dass die Juden zum Sabbat einen Rüsttag haben. Vor jedem Sabbat kochen sie vor, weil sie am Sabbat nicht kochen wollen. Sie bereiten alles vor, damit sie auch wirklich Ruhe halten können an dem Ruhetag für den Herrn, wo übrigens auch Schrittzahlen begrenzt sind, dass man jetzt nicht unbedingt ewig durch die Gegend läuft. Man soll wirklich bei seiner Familie einkehren und zusammen zur Ruhe finden. Und auch in der Familie, wie diese Mütter, und auch in verschiedensten Aspekten, es ist wirklich hart, zur Ruhe zu kommen. Und selbst wenn man es geschafft hat, zur Ruhe zu kommen, fallen einem 1000 Dinge ein, die man noch zu erledigen hat. Wie findet man Ruhe, ist so eine Frage, die man sich stellen kann. Und das ist halt, dass Gott uns immer wieder ermutigt, kommt her, die ihr müde und beladen seid, und ich werde euch zur Ruhe bringen. Es ist nicht so, dann werdet ihr Ruhe finden, sondern ich werde euch dafür sorgen, dass ihr zur Ruhe kommt. Das Witzige ist, dass das griechische Wort hier Pause übersetzt wird, also wörtlich heißt. Es ist ganz schön witzig, dass dieses Wort vielleicht daherkommt. Der beruhigende Gedanke ist, wie wir als Eltern, oder okay, ich bin noch kein Elternteil, aber wie Eltern zum Beispiel wissen, dass wenn ein Kind zu viel tut, dass man ihm eine Auszeit gönnt, ist auch unser himmlischer Vater auch für uns besorgt und wird Raum schaffen, dass wir auch zur Ruhe kommen. Wir können dieses Ruhe schaffen, ihm einen Ort schaffen, wo er zur Ruhe kommt, oder er wird dafür sorgen, dass wir zur Ruhe kommen. Weil, ganz ehrlich, unser Körper kann irgendwie nicht mehr und wir werden meistens dann ausgebremst durch Krankheit und durch andere Dinge, die uns dann zwingen, Ruhe zu halten, was wir oft merken, dass uns gut tut. Aber ich möchte euch ermutigen, lieber diese Stelle, die Zeiten der Ruhe zu finden und einzuhalten, anstatt zu warten, bis uns eine Auszeit gesetzt wird. Ganz besonders finde ich halt, dass Gott auch sagt, das Land soll nach 7 Jahren ruhen. Also die sollen 6 Jahre anbauen und am 7. Jahr sollen sie nicht anbauen. Und in der Zeit des Exils wird klar und deutlich gesagt, die Jahre, die das Land nicht geruht hat, wird jetzt in diesen 70 Jahren des Exils nachgeholt. Gott setzt selbst dem Land und jeden einzelnen Menschen, der seine Ruhe nicht hält, der am Ausbrennen ist, manchmal einen Punkt, wo es ist, du brauchst Ruhe, du kannst nicht immer schaffen, auf dir liegt es nicht. Und warum kommen wir so oft nicht zur Ruhe? Weil wir glauben, es hängt an uns, dass ohne uns die Welt nicht weiterdreht. Und umso mehr genießen wir es, wenn wir endlich mal in einen Moment kommen, wie einen am Strand oder einen Urlaub und sagen, eigentlich möchte ich nicht mehr zurück, können wir nicht immer hier bleiben. Und auch dort seid ihr nicht ganz alleine. Es gibt eine wunderschöne Geschichte von einem Berg der Verklärung. Jesus, der sich immer wieder mal Zeiten der Auszeit nimmt, wofür er übrigens auch kämpfen muss, geht auf einen Berg und nimmt 3 seiner Jünger mit. Man liest dann ganz herrlich davon, dass Petrus verschlafen aufwacht und die anderen auch, dass sie wiederum, dass Jesus mit Elia und Mose sehen und Petrus sagt verschlafen, hier ist es gut für uns. Lasst uns doch hier Hütten bauen und hier bleiben. In all dem Stress sehnt er sich auch nach einem Ort der Ruhe, wo er dann einfach bleiben kann. Aber wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, würde uns das nach 4 Wochen auch langweilig werden. Jeder, der mal arbeitslos war, weiß, dass irgendwann einem die Decke auf den Kopf fällt. Wir sind nicht für die Ruhe geschaffen, auch wenn wir die Ruhe brauchen. Und so nimmt Jesus wieder die Jünger mit in die Gruppe und sagt am Ende, geht hin in die Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Er sagt, ihr habt eine Aufgabe, ihr habt einen Auftrag. Genauso haben auch Adam und Eva einen Auftrag gekriegt, die Erde untertan zu machen. Aber in all dem ist total faszinierend, dass Gott die Woche geschafft hat und den Menschen am 6. Tag geschaffen hat. Und was ist das Erste, was der Mensch am 7. Tag erlebt? Ein Ruhetag. Im Gegensatz dazu, dass viele meinen, wir müssen uns die Ruhe verdienen, ist eigentlich der Mensch geschaffen, erstmal zu ruhen, aus dieser Ruhe wieder in den Alltag einzusteigen und aus dieser Kraft zu leben. Wir Menschen brauchen Ruhe. Wir brauchen Zeiten der Stille. Aber nicht, damit wir in der Ruhe bleiben, sondern damit wir rausgehen und die Kraft haben, Dinge zu bewegen. Damit wir anderen zeigen können, wer Frieden schafft. Wer für andere da ist. So war Jesus im Garten Gethsemane bevor der Kreuzigung. Wir lesen so viele Sachen, dass Jesus erst die Stille gesucht hat und dann in Aktion gegangen sind. Wenn wir etwas bewegen wollen, müssen wir das Rad umdrehen. Wir müssen uns erlauben, ja, abgeben, dass wir es an uns liegt, dass die Welt sich weiter dreht und auf Gott vertrauen, dass er es richtet und ihn suchen, unseren himmlischen Vater und uns geben lassen, was er braucht. Wir können Ruhe finden nur dann, wenn unser Vertrauen auf Gott ruht. Das ist für mich der zentrale Gedanke. Aber ich möchte einfach nochmal diese Gedanken kurz zusammenfassen, bevor ich euch in den wunderschönen Sonntag entlassen werde. Wir Menschen sind geschaffen, dass wir, um Ruhe zu haben, um Ruhezeiten zu haben. Wir sehen uns nach Urlaub, nach Zeiten der Stille, nach stiller Zeit mit Gott. Doch oft versinken wir in der Hektik des Alltags. Aber wie gesagt, wir haben ja angeguckt, dafür müssen wir uns nicht schämen, wie gesagt, wenn Elias so ging, dass er Probleme hat, zur Ruhe zu kommen, dann dürfen auch wir Probleme haben, zur Ruhe zu kommen, aber wir dürfen von den Geschichten der Bibel lernen. Wir müssen uns Orte schaffen, wo wir manchmal buchstäblich fliehen können, um Ruhe zu finden. Und hierbei geht es bewusst, diese Sachen vorzubereiten. Zum Beispiel einen Notizblock, um sich Sachen rauszuschreiben, damit man die Gedanken nicht im Kopf halten muss. Und einfach, oder indem man sich eine Gitarre an einen Ort stellt, wo man zur Ruhe finden kann, oder einen schönen Spaziergang machen kann, wo man nicht Sorge hat, sich zu verlaufen. Also man kann Dinge wirklich vorbereiten und sich dafür rüsten, Gott zu finden. Aber in diesem Gott finden ist es nicht unsere Aufgabe, zur Ruhe zu kommen, sondern ist es Gott und ist Gottes Aufgabe. Und er macht es ganz klar, dass er dafür sorgen wird, dass wir zur Ruhe kommen. So sagt er, macht euch keine Sorgen, bringt alle Sachen vor mich und ich werde euch Frieden schenken. Und wenn ihr diese Zeiten der Ruhe euch nicht nehmt, dann wird er euch wirklich auch zur Ruhe bringen und ich würde euch wirklich empfehlen, euch selbstständig dafür zu sorgen, Ruhe zu nehmen und zu finden, bevor es soweit kommt. Und werdet euch wirklich bewusst, dass ihr nicht die Welt retten müsst. Jesus Christus hat die Welt schon gerettet. Es liegt nicht an euch, ob ihr Leute zum Glauben findet. Es liegt nicht an eurem Gebet. Gott möchte euer Gebet, aber es liegt nicht an euch. Er hat den Tod besiegt, er hat alles schon vorbereitet, er wird auch die Wohnung im Himmel schon vorbereitet haben. Auch dort muss nicht erst Renovierungsarbeiten getan werden. Werdet euch bewusst, dass ihr nicht die Welt retten müsst und du kannst in dem Wissen ruhen, im Vertrauen auf Gott. Er ist da, er ist mit dir und er wird mit dir streiten. Ruhe findet, wer auf Gott ruht. Amen.